Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Mein Name ist Isabel Grunack-Walz. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Reinhard Friedrich, der Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das für uns alle sehr, sehr interessant ist, die wir uns für Bogen begeistern und für Bogen interessieren. Denn die Bogen, die wir heute sehen, das sind oft Bogen aus dem Spätmittelalter, aus der Frührenaissance. Aber natürlich hat die Entwicklung der Bogen sehr viel früher angefangen. Und wir werden uns heute damit befassen, wie sich die Bogen entwickelt haben seit dem Frühmittelalter. Ja, womit hat es denn angefangen hier bei uns in Europa?
Befestigt haben sich die Menschen natürlich immer schon. Schon in der Steinzeit kennen wir großräumige Wallanlagen und das ist eine Befestigung und eine Siedlungsgemeinschaft, die wir immer schon in der Archäologie feststellen können. Und das bleibt aber in der Karolingerzeit und im 10. Jahrhundert noch ähnlich. Auch da kennen wir einsetzend in der späten Merowingerzeit, also im späten 7. Jahrhundert, großräumige Befestigungsanlagen, meist aus Holz und Erde, aber auch aus Trockenmauerwerk errichtet. Die hat man früher als Fliehburgen bezeichnet, weil man immer gesagt hat, die waren gegen Ungarn oder gegen Wikinger gerichtet. Mittlerweile ist man da etwas weiter gekommen und sieht sie durchaus auch als im Zusammenhang mit Landesausbau und einer multifunktionalen Ausstattung. Also es sind aber eben Merkmale, großräumige Wallanlagen, die wir noch nicht im eigentlichen Sinne als Burgen bezeichnen, sondern als Befestigungen. Das ist die Phase im 9. bis 10. Jahrhundert.
Kann man denn von diesen Anlagen heutzutage noch welche sehen? Gibt es da noch Überreste oder wurde das alles überbaut?
Nein, die sind selten überbaut, weil die in der Regel auf einer Höhe und gerne auch im Wald liegen. Aber sie sind eben nicht so markant, wie wir die heutigen Burgen kennen mit einem großen Turm, sondern das sind recht unscheinbare Wälle oder Ringwälle oder Wallanlagen, die man dann auch bei Wanderungen oder wenn man sich vorbereitet, findet, aber die nicht so markant in die Gegend wirken oder in die Landschaft wirken wie große Burgen, wie wir das heute kennen mit Bergfried und Palas Thun.
Das habe ich ja schon häufiger gesehen bei meinen Wanderungen, dass da auf einmal merkwürdige Wälle und Gräben im Wald sind, an den Wanderwegen entlang. Und ich habe mich immer schon gefragt, was mag denn das sein? Und jetzt werde ich da mal genauer drauf achten, ob da sich vielleicht drunter verbergen könnte so eine alte Wallanlage.
Ja, unbedingt. Also die liegen natürlich auch in den ähnlichen Bereichen, wie die späteren Burgen auch liegen. Sie können aber auch vorgeschichtlich sein. Und dann passiert aber im Ende dieser Zeit etwas sehr Spannendes. Da müssen wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen, was eine Burg eigentlich ist. Also bisher, was ich geschildert habe, sind eher großräumige Befestigungsanlagen für eine Gruppe von Leuten, wo natürlich immer einige dabei sitzen, die das verwalten und die das Sagen haben. Und wir kennen es von einigen Wallanlagen, dass sich in diesem Bereich dann plötzlich ein kleinerer Bezirk herausbildet, in dem eine eigene kleine Burg entsteht. Und das ist eigentlich der Anfang der kleinräumigen Adelsburg, wie wir sie dann eigentlich im hohen Mittelalter als Burg verstehen. Da gibt es sehr schöne Beispiele. Was mir jetzt spontan einfällt, ist das Schlössel bei Klingenmünster, weil wir da wirklich nach ablesen können, wie sich in einer großräumigen Wallanlage dann auf kleinerem Terrain eine eigene Burganlage herausbildet.
Und aus welchen Materialien sind dann diese kleineren Burganlagen?
Die kleineren Burganlagen sind auch, wie die größeren auch, davon abhängig, welche finanziellen Möglichkeiten der Bauherr hatte. Also viele sind aus Holz, aber die besseren sind dann aus Stein auch gebaut. Es sind aber kleine, kompakte Anlagen, die im Grunde nur aus einem Hauptturm bestehen, einem sogenannten Wohnturm. Also man hat in diesem Turm auch gewohnt. Der Herrschaftsbereich mit einer in relativ geringem Abstand mit einer Mauer umgeben, die eben aus Holz oder aus Stein sein kann. Manchmal ein Torhaus und Wirtschaftsgebäude, aber im Grunde noch eine sehr kompakte Anlage, die zwar schon die Entwicklung andeuten, in die es später geht, die aber noch nicht allzu viel mit unserem Bild der späteren stauferzeitlichen Burg zu tun haben.
Gibt es da eigentlich besonders bevorzugtes Holz oder hat man das genommen, was halt in der Umgebung vorhanden war?
Da hat man das genommen, was in der Umgebung vorhanden war.
Interessant. Und wie ist dann der nächste Schritt? Wann ungefähr kann man sich den nächsten Schritt
Ja,
vorstellen?
diese kleinräumige Adelsburg, also diesen Wohnturm mit Mauer drumherum, das ist eigentlich typisch, das typische Burgenbild für die Salierzeit und für das frühe 12. Jahrhundert, also das 11. und frühe 12. Jahrhundert. Und im Laufe des 12. Jahrhunderts, sagen wir gegen die Mitte, vollzieht sich dann nochmal ein neuer und wichtiger Wandel. Da wird nämlich der Bereich zwischen Turm und Wohngebäude wird getrennt. Es entsteht also die Zweiteilung Palas zum Wohnen und auch Verwalten, also der bequemlichere Gebäude, wo Gericht gesprochen wurde, wo gefeiert wurde, wo aber auch der Burgherr gewohnt hat, und dem Bergfried, der jetzt eher eine symbolische Funktion hat. Also man wohnte im Bergfried nicht mehr, höchstens mal ein Türmer. Und diese Zweiteilung optisch in Bergfried und Palas, wie wir sie in der Wartburg kennen, wo das dann auch Mitte des 12. Jahrhunderts nachgewiesen ist, das ist eigentlich das, was wir dann im Mittelalter als die mittelalterliche Burg kennen. Die bildet sich eben Mitte des 12. Jahrhunderts heraus und ist dann während der ganzen Stauferzeit eigentlich das typische Burgenbild.
Und wie viele Menschen haben so ungefähr auf so einer Burg gewohnt, von bis?
Relativ geringe Zahl. Man ist immer wieder überrascht über Aufstellungen. Also 10 bis 20 Leute waren es, wenn eine Burg nicht jetzt im Kriegszustand war, sondern man hat eben die Burgfamilie, ein paar Bedienstete und einige Leute, die man zur Bewachung brauchte. Vor allem auf dem Turm saß jemand, ein Pförtner. Manchmal kennen wir auch schriftliche Aufstellungen über die Bediensteten, über die Anzahl der Bediensteten, Besoldungen gewissermaßen. Und das sind erstaunlich wenig. Also das war eher so im Bereich um die 20 rum spielt sich das ab.
Eine Familienburg
Gewissermaßen,
gewissermaßen.
ja, die kleinräumige Adelsburg eben. Das ist der Unterschied zu den großen Wannanlagen. Jetzt ist nur noch eine einzelne Familie da und hat dort das Sagen und hat auch ihren repräsentativen Wohnsitz.
Daher vielleicht auch der Ausdruck befestigtes Haus, dass es sich eben nicht um viele hundert Menschen handelt, wie einem die Filme manchmal glauben machen wollen, sondern eben tatsächlich um eine kleinteiligere Anlage.
Ja, und das ist die Burg. Dazu kommen dann noch Dinge wie natürlich eine Kapelle, ein Burgtor, eine Umwallung. Das ist jetzt das Bild, was wir im 12. und frühen 13. Jahrhundert kennen. Burg Landeck beispielsweise ist in der Pfalz ist ein wunderbares Beispiel einer stauferzeitlichen Burg. Und dann im 13., 14. Jahrhundert erweitert sich das. Es kommen weitere Ringmauern außenrum dazu, ein Zwinger. Also auch da werden die Burgen weiter ausgebaut. Das sind ja keine starren Objekte, die einmal gebaut und dann nicht mehr verändert werden, sondern auch eine Burg, die über mehrere Jahrhunderte existiert, wird ja weiterentwickelt und passt sich auch der modernen Waffenentwicklung dann natürlich an.
Vielleicht können wir an dieser Stelle auch noch mal den Unterschied klar machen zwischen den großen Residenzburgen oder den Pfalzen und den Burgen, die eben die Landadligen innehatten, beziehungsweise diejenigen, die das Land tatsächlich ständig verwaltet haben, und den Burgen, die eben dem Hofstaat dienten, um über das Land zu ziehen.
Das sind im Grunde die selteneren Anlagen, die größeren natürlich, die sogenannten erstmal Pfalzen, die den umherziehenden König oder Kaiser beherbergten, waren nicht immer befestigt. Das ist nicht eine zwingende Voraussetzung, aber sie konnten befestigt sein. Dann die großen, wir nennen das Garnisonsburgen, die Ritterorden sind ein bekanntes Beispiel dafür, die Marienburg beispielsweise. Das sind natürlich eher große, heute würden wir sagen Festungen. Also große Garnisonsburgen nennen wir das, also großräumige Anlagen. Die typische Burg ist aber wirklich die kleinräumige Burg einer Adelsfamilie, die eine ganz unterschiedliche Ausstattung, je nachdem, über wie viel Vermögen der Bauherr verfügte, errichtet worden sein können. Es gibt eben auch die ganz einfachen, auch nach wie vor aus Holz errichteten Anlagen im 12. und 13. Jahrhundert. Es gibt die Ausbaugebiete, das ist eine sehr spannende Sache, wo ein Burgenbesitzer oder ein zukünftiger Burgenbesitzer gewissermaßen sich seine Herrschaft rodet und dort in dem neu gerodeten Gebiet seine Burg erbaut und auf diese Weise ja sich eine eigene Herrschaft gründet. Also all diese Möglichkeiten gibt es im 12. und 13. Jahrhundert und die Vielfalt dieser Burgen bestimmen unser heutiges Bild von der mittelalterlichen Burg.
Vielen Dank für diese interessanten Einblicke zur Entwicklung der Burgen. Das war der Podcast der Deutschen Burgenvereinigung. Isabel Grunack-Walz und mir gegenüber der Leiter des Europäischen Burgeninstitutes, Dr. Reinhard Friedrich.